Liebe Gemeinde, da gingen sie hinaus und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen, heißt es in der Zürcher Bibel von den Frauen am leeren Grab. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. So enden die ältesten Handschriften des Markus-Evangeliums. Den drei Frauen am leeren Grab ging es so ähnlich wie dem Taxifahrer, den ein Fahrgast einmal von hinten auf die Schulter tippte, um etwas zu fragen. Der Fahrer schrie laut auf, er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, er verfehlte knapp einen entgegenkommenden Bus, schoss über den Gehsteig und kam wenige Zentimeter vor einem Schaufenster zum Stehen. Für ein paar Sekunden war alles ruhig. Dann schrie der Taxifahrer los: Machen Sie das nie wieder, Sie haben mich zu Tode erschreckt. Der Fahrgast war völlig perplex und entschuldigte sich verwundert: Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich Sie dermaßen erschrecke, wenn ich Sie antippe. Wissen Sie, meinte der Fahrer etwas ruhiger, heute ist mein erster Arbeitstag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen Leichenwagen gefahren. Die drei Frauen haben dort, wo sie eine Leiche erwartet haben, einen jungen Mann in weißen Kleidern getroffen. Und der hat ihnen gesagt, der, den ihr sucht, der ist hier nicht. Er ist auferweckt worden. Das passiert ja nicht alle Tage. Die Frauen haben sich ordentlich erschreckt und nicht etwa mit Osterfreude reagiert. Vielleicht dachten sie, irgendwas ist hier ganz komisch. Vielleicht haben die Behörden die Leiche weggeschafft, damit hier keine Pilgerstätte wird. Vielleicht lauert irgendwer mir auf. Vielleicht hat sich irgendjemand einen üblen Scherz erlaubt. Solange der Auferstandene ihnen nicht selbst erschienen war, war da nichts weiter als Angst und Entsetzen. Ein anderer, der die Auferstehungsbotschaft hörte, reagierte nicht mit Angst und Entsetzen, sondern mit Wut und Abscheu. Saulus von Tarsus hasste diese Geschichte von der Auferstehung und er hasste alle, die ihr auf den Leim gingen. Deswegen bot er sich der Tempelbehörde an. Er wollte dabei helfen, dass die Anhänger dieser absurden Schwärmerei aufgespürt werden und ihre gerechte Strafe empfangen. Vielleicht musste nicht jeder so hart bestraft werden wie ihr Rädelsführer Stephanus, dessen Steinigung hatte Saulus miterlebt. Und er fand, das hat er sich auch verdient mit seinen provokativen Reden. Strafe muss sein. Wir wissen, wie es dann weiterging. Auf dem Weg nach Damaskus hatte Saulus ein Bekehrungserlebnis, das ihn um 180 Grad drehte. Fortan nannte er sich Paulus, so hieß er immer schon. Aber das war für ihn auch Konzept. Paulus, das heißt der Geringe. Er wurde vom Christenverfolger zum Christusverkündiger und Völkermissionar. Die Botschaft von der Auferweckung des Christus wurde jetzt seine Botschaft. Hören wir mal, was er 20 Jahre ungefähr nach seiner großen Lebenswende dazu schrieb. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 11 und ihr könnt sie mitlesen. Ich tue euch kund, liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es genau so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, wenn nicht, werdet ihr umsonst zum Glauben gekommen. Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist gemäß den Schriften und dass er Kephas erschien und dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige aber entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zu allerletzt aber ist er auch mir erschienen, mir, der Missgeburt. Ich bin nämlich der Geringste unter den Aposteln, der es nicht wert ist, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Nein, mehr als sie alle habe ich gearbeitet, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so verkündigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Paulus ist fast am Ende seines langen Briefes angelangt. 14 Kapitel hat er schon geschrieben an seine Problemgemeinde in Korinth. Die kannte er gut. 18 Monate hat er dort gelebt, gearbeitet und gepredigt. Kaum war er weitergezogen in Richtung Ephesus, von wo er auch diesen Brief geschrieben hat, gingen die Schwierigkeiten schon los. Es gab in Korinth Anhänger verschiedener Prediger, die um die reine Lehre stritten. Es gab moralische Verirrungen übelster Sorte. Es gab Streit um das Essen von Götzenopferfleisch. Es gab soziale Spannungen bei den Mahlfeiern der Gemeinde. Es gab ekstatische Höhenflüge und chaotische Szenen im Gottesdienst. Das alles hat Paulus bereits bearbeitet, als er im 15. Kapitel noch einmal neu ansetzt und feierlich ankündigt: Ich tue euch, liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe. Nach all dem Problematischen, manchmal Nebensächlichen, wird Paulus grundsätzlich. Er erinnert die Korinther an das Evangelium, das sie von ihm gehört und angenommen haben. An das Herzstück ihres Glaubens. Nicht dieser oder jener Influencer ist das Herzstück unseres Glaubens. Nicht Zungenrede und Spektakel. Nicht Enthaltsamkeit und Absonderung. Das Herzstück des Glaubens ist das, was uns rettet, ist das Evangelium von Tod und Auferweckung Jesu Christi. Und Paulus leitet dieses Herzstück mit denselben Worten ein, die er auch den Einsetzungsworten zum Abendmahl voranstellt. Denn ich habe euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. So originell Paulus ist in seinen Briefen und so tolle Gedanken er selbst entwickelt, die niemand anders sonst vor ihm geschrieben hat. An dieser Stelle ist er ganz und gar traditionell und regelrecht liturgisch. Sein Evangelium ist etwas, das er selbst empfangen hat. Und so zitiert er das älteste Glaubensbekenntnis der Christenheit. Das ist schon ganz kurz nach Ostern entstanden. Jesus ist um das Jahr 30 gekreuzigt. Paulus hat sich 33 nach Christus bekehrt. Und da gab es das schon. Sterben und Auferweckung Jesu sind in dem Bekenntnis auf die Schriften bezogen, auf unser Altes Testament, auf Jesaja 53, das Lied vom leidenden Gerechten, der durchbohrt wurde um unseres Vergehens wegen und die Sünde vieler getragen hat, heißt es da. Und in Hosea 6 steht, dass Gott nach 3 Tagen beleben und aufrichten wird. Das hat man auf Jesus bezogen. Dann folgt eine lange Liste in diesem Bekenntnis von Erscheinungen des Auferstandenen. Zuerst ist er Petrus erschienen, schreibt Paulus, hier Kephas genannt, sein aramäischer Name. Die Evangelien erzählen das gar nicht. Vielleicht sind die Worte der 11 Jünger nach der Rückkehr der Emmaus-Jünger nach Jerusalem eine alte Erinnerung daran. Sie sagen, der Herr ist tatsächlich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Auch das könnte eine uralte Formel sein. Komischerweise spielen die Frauen am leeren Grab gar keine Rolle in dem alten Bekenntnis. Hat man sie weggelassen, weil das Zeugnis von Frauen damals nichts galt? Wir wissen es nicht. Die Erscheinung vor dem Zwölferkreis erzählen die Evangelien auch. Da lebte Judas gar nicht mehr. Es waren gar nicht 12, aber die 12, das war eine feste Bezeichnung für den engeren Jüngerkreis Jesu. Die 500 Brüder auf einmal, es könnte ein Hinweis auf die Pfingsterzählung sein. Da allerdings ging es nicht um eine Massenerscheinung des Auferstandenen, sondern um die Ausgießung des Heiligen Geistes mit anschließendem Sprachen- und Hörwunder. Wer weiß, vielleicht haben sie es wie eine Erscheinung erlebt. Wie dem auch sei, Paulus hätte Mitte der 50er Jahre, als er den Korinthern schrieb, noch Zeugen dieser Erscheinung vorführen können. Auf die 500 folgt Jesu leiblicher Bruder Jakobus als weiterer Zeuge für eine Erscheinung des Auferstandenen. Der gehörte vor Ostern überhaupt nicht zu den Anhängern seines Bruders. Aber bald nach Ostern hatte er in der Jerusalemer Gemeinde eine wichtige Leitungsfunktion. Die Erscheinung dürfte ihn zu einem Christusnachfolger gemacht haben. Mit allen Aposteln sind nicht noch einmal die 12 gemeint, sondern ein erweiterter Kreis urchristlicher Missionare, wie zum Beispiel Andronikus und Junia aus der Grußliste des Römerbriefes, die Paulus Apostel nennt. Und am Ende nennt Paulus sich selbst. Seine Geschichte deutet er nur an, denn die Korinther haben sie sicher gekannt. Er lebte ja mit ihnen. Das Evangelium besteht also für Paulus nicht nur in der überlieferten Aussage, dass Christus nach dem Zeugnis der Schriften für unsere Sünden gestorben, begraben und am dritten Tag von Gott auferweckt worden ist. Zum Evangelium gehören auch die Erscheinungen des Auferweckten. Und zum Evangelium gehört das eigene Bekenntnis dessen, der es verkündet. Am Ende lässt Paulus das traditionelle Bekenntnis deshalb in sein persönliches Bekenntnis übergehen. Ja, was hat er denn erlebt, der Paulus? Wir kennen die Geschichte, die Lukas in der Apostelgeschichte erzählt. Apostelgeschichte 9 heißt es, plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel, er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus selber schreibt auch davon, was ihm widerfahren ist, ein bisschen anders. Er fragt im 1. Korinther Kapitel 9, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Klar, ist das eine rhetorische Frage, die mit Ja zu beantworten ist. Aber das Sehen ist wohl weniger buchstäblich gemeint, als mehr ein Sehen mit den Augen des Herzens. Im 2. Korintherbrief schreibt er, Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist es, der es hat aufstrahlen lassen in unserem Herzen, sodass die Erkenntnis aufleuchtet, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Bisschen kompliziert formuliert, etwas leichter verständlich, sagt er hier, analog zur Schöpfungsgeschichte hat sich in Paulus eine Neuschöpfung ereignet. Und das Licht, das als erstes geworden ist bei der ersten Schöpfung, das ist für Paulus die Erkenntnis, dass Jesus das menschliche Gesicht des herrlichen Gottes ist. Und diese Erkenntnis hat es in ihm hell gemacht. Und in diesem Sinne kann man auch die Stelle im Galaterbrief verstehen, wo Paulus schreibt, dass es Gott gefallen hat, seinen Sohn in ihm zu offenbaren. Mehr erfahren wir von Paulus nicht über seine Lebenswende. Aber er lässt im Philipperbrief durchblicken, wie tiefgreifend diese Wende war. Da schreibt er, ich bin nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck. Eigentlich müsste man übersetzen, Scheiße. Denn das ist das Wort, das hier tatsächlich steht. Es braucht also mehr als die Information, dass Christus auferstanden ist, damit Menschen zu Osterzeugen werden und damit sie in Osterfreude geraten. Es braucht die Botschaft, die alte, traditionelle Botschaft, und es braucht die eigene Erfahrung, dass diese Botschaft wahr ist. Die Begegnung mit dem Auferstandenen und eine innere Berührung mit ihm und durch ihn. Ohne sie bleiben wir bei unseren menschlichen Gefühlen und Meinungen. Ohne die berührende Begegnung wird uns die Auferstehungsbotschaft vielleicht erschrecken oder ängstigen wie die Frauen. Sie wird uns vielleicht wütend machen wie Paulus. Sie kann Hohn und Spott hervorrufen oder uns völlig kalt lassen. Sie kann uns auch gefallen und wir können ihr anhängen. Ohne existenzielle Begegnung wird sie uns trotzdem nicht verändern. Darauf kommt es nämlich an und darin liegt die Kraft der Osterbotschaft. Sie verändert Menschen. Darauf zielt der ganze Abschnitt, den Paulus hier schreibt. Er sieht sein bisheriges Leben in einem neuen Licht. Sein Eifer für den reinen Glauben, das war im Rückblick ein Irrweg. Und das ist ihm auch peinlich. Aber er kann trotzdem dazu stehen. Er vergleicht sich sogar mit einer Missgeburt oder Fehlgeburt, kann man das auch übersetzen. Gemeint ist ein Kind, das entweder tot geboren ist oder nicht lebensfähig. Auch missgebildete Kinder hat man so bezeichnet und sie sterben lassen. In diesem starken Ausdruck spiegelt sich die radikale Neubewertung seines Lebens. Nicht jede und nicht jeder, der von der Osterbotschaft berührt wird, erlebt so eine krasse Lebenswende. Aber es verändert sich immer etwas. Es ist nicht leicht, das zu beschreiben. Paulus beschreibt es so: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Nein, mehr als sie alle habe ich gearbeitet, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Er ringt auch mit Worten zu beschreiben, was schwer zu beschreiben ist. Vom Auferstandenen berührt zu werden, schafft ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht mit uns allein sind. Es ist jemand hinzugetreten, der eigentlich schon immer da war, nur unbemerkt geblieben ist bisher. Paulus schreibt, dass Gottes Gnade ihn zu dem gemacht hat, was er war, nämlich zu einem unermüdlich für den Herrn Reisenden und Werbenden. Er hat dafür unzählige Strapazen auf sich genommen und mehrmals sein Leben riskiert. Was ihn dazu angetrieben hat, das war nicht einfach nur sein Ehrgeiz. Den spürt man auch noch, wenn er sagt, ich habe mehr gearbeitet als die alle anderen. Aber wichtiger ist, dass er diese Energie der Gnade Gottes zuschreibt, die mit ihm ist. Von außen betrachtet könnte man sagen, ja, das war halt so ein Energiebündel, dieselbe Energie, mit der er die Christen verfolgt hat, mit der predigt er ihn jetzt oder den anderen. Aber seine Innenwahrnehmung ist eine ganz andere. Er nimmt wahr, Gott hat meinen Hass in Liebe umgewandelt. Und er benutzt meine natürlichen Anlagen jetzt zum Wohl der Menschen, anstatt zu ihrem Schaden. Paulus empfindet das als Gottes Gnade, die in ihm arbeitet. Was bist du durch Gottes Gnade? Welche Gefühle löst die Auferstehungsbotschaft bei dir aus? Hast du nur eine Meinung dazu oder hat dich der Auferstandene im Herzen berührt? Wir haben das nicht selber in der Hand. Wir können das nicht machen. Eine Begegnung mit dem Auferstandenen und ein inneres Sehen, das er lebt und mit uns ist, das kann uns nur widerfahren von außen. Vielleicht können wir uns dagegen wehren eine Zeit lang und uns abschotten, aber der Auferstandene konnte selbst einem zornigen Christenverfolger wie Paulus von seinem hohen Ross werfen und zu sich ziehen. Wenn Christus uns begegnet, dann wendet sich unser Leben zum Besseren. Dann entsteht neues Vertrauen auf Gott, durch den wir sind und zu dem wir zurückkehren. Dann entsteht neue Wertschätzung für unsere Mitgeschöpfe und für die Welt, in der wir leben. Dann entsteht eine Hoffnung, dass alles gut wird. Unser persönliches Leben und unser Sterben, genauso wie das Schicksal dieser Welt. Solchen Glauben, solche Liebe, solche Hoffnung können wir uns nicht selber einflößen. Die widerfährt uns von außen. Und es entsteht mit ihr die tiefe Gewissheit, dass der Tod nicht das Ende ist. Da entsteht auch neue Energie, sich einzusetzen für das Gute und es zu fördern und es zu stärken. Oder die alte Energie wird bei Paulus umgewandelt in eine andere Richtung. Durch Gottes Gnade werden wir zu dem, was wir in Gottes Augen immer schon sind, zu der besten denkbaren Version von uns selbst. Fertig werden wir damit nicht. Und oft gehen wir zwei Schritte vor und einen zurück. Aber wir sind auf einem Weg, auf dem Gottes Gnade mit uns ist. So haben sich übrigens die ersten Christen genannt, bevor sie Christen hießen, die auf dem Weg sind. Ich finde, das ist ein guter Name. Lasst uns doch unterwegs bleiben mit dem Auferstandenen und mit seiner unerklärlichen Lebenskraft. Lasst uns damit rechnen, dass er uns immer wieder mal antippt auf diesem Weg. Dann geraten wir mit unserem Taxi auch nicht ins Schlingern, sondern unser besonderer Gast wird uns sicher an sein gutes Ziel bringen. Amen.